Wer Jesus kennengelernt hat, merkt schnell, das neue Leben ist kostbar, aber längst nicht störungsfrei. Anfechtungen, Zweifel und Enttäuschungen können gerade junge Christen verunsichern und ihren Glauben erschüttern. Der erste Thessalonicher Brief zeigt, wie Gott durch treue Begleiter, durch sein Wort und durch sein eigenes Wirken Glauben, Liebe und Hoffnung so festigt, dass eine heilige Lebensweise für das Gemeindeleben Gestalt gewinnt. Glaube als tragendes Fundament, objektiv und subjektiv. Wenn die Bibel vom Glauben spricht, meint sie mehr als ein vages religiöses Gefühl. In den Briefen des Paulus erscheint Glaube zunächst als ein fester Inhalt, das, was Gott in Christus beschlossen und vollbracht hat. Dieser objektive Glaube umfasst Gottes Heilsordnung, in der der gekreuzigte und auferstandene Christus im Mittelpunkt steht. Paulus nennt dies an anderer Stelle das Geheimnis des Glaubens. In Thessalonich hatte er in kurzer Zeit ein erstaunlich reiches Bild dieses Ratschlusses vor ihre Herzen gemalt. Christus wohnt in den Gläubigen, er ist ihre Hoffnung der Herrlichkeit und ihre zukünftige Krone. Aus dieser Sicht erwächst dann der subjektive Glaube, die innere Bewegung des Herzens, die sich dieser Wahrheit anvertraut. Man könnte sagen, Gott spricht und offenbart, der Mensch hört, wird innerlich ergriffen und antwortet, indem er glaubt. Diese beiden Aspekte des Glaubens schließen einander ein. Unser Glaube kommt aus den Dingen, die wir glauben, und ist in den Dingen, die wir glauben. Dieser objektive Glaube umfasst den Inhalt von Gottes neutestamentlicher Ökonomie. Wenn wir ein Wort über den objektiven Glauben, den Inhalt von Gottes neutestamentlicher Ökonomie, empfangen, wird in uns spontan subjektiver Glaube hervorgebracht. Wir antworten auf den objektiven Glauben, indem wir glauben. Gerade diese Antwort des Herzens wird in Zeiten der Anfechtung aufs Äußerste erprobt. Paulus weiß, dass die jungen Thessalonicher unter Druck stehen. Darum legt er offen, warum er Timotheus gesandt hat, um euch zu befestigen und zu trösten eures Glaubens wegen, damit niemand durch diese Bedrängnisse erschüttert werde. Bedrängnis will nicht nur Gefühle erschüttern, sondern die Sicht verdunkeln. Der Versucher zielt darauf, dass die empfangene Offenbarung von Christus in Frage gestellt wird, ähnlich wie die Schlange im Garten Eden Gottes Wort mit einem scheinbar harmlosen "Sollte Gott wirklich gesagt haben" untergrub. Wenn die Sicht auf Gottes Ratschluss verloren geht, lässt auch die Fähigkeit nach, sich ihm anzuvertrauen. Darum interessiert Paulus nicht zuerst der äußere Zustand, sondern der Stand des Glaubens. Er bekennt, darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich, um euren Glauben zu erfahren. Es ist, als würde er fragen, haltet ihr noch fest an dem Christus, den ihr kennengelernt habt? Ist die Botschaft, die ihr empfangen habt, noch lebendig in euch? Die Antwort, die Timotheus bringt, zeigt, wie eng objektiver und subjektiver Glaube verbunden sind, die Thessalonicher halten an der Lehre fest, und eben darum bleiben sie im Vertrauen stehen. Wo die Wahrheit des Evangeliums klar bleibt, dort kann das Herz immer neu einschalten auf die göttliche Wirklichkeit, und der Glaube wird zur Leitung, durch die Gottes Trost und Kraft fließt. So wird Glaube zum tragenden Fundament eines heiligen Lebens. Paulus sagt an anderer Stelle schlicht, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Ein Leben, das Gott geweiht ist, entsteht nicht aus moralischer Selbstdisziplin, sondern aus einer inneren Ausrichtung auf Gottes Zusagen. Wer im täglichen Inneren wieder an das erinnert wird, was Gott in Christus fest beschlossen hat, steht weniger unter der Herrschaft des Sichtbaren. Auch wenn vieles unverständlich bleibt, behält das Herz eine geheime Gewissheit: Der Gott, der seinen Sohn gegeben und auferweckt hat, wird sein Werk nicht abbrechen. Und so kann der Satz "Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken" mehr sein als ein frommer Spruch. Er wird zu einem tragenden Boden, auf dem man stehen kann, selbst wenn alles ringsum ins Wanken gerät. Und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes in dem Evangelium des Christus, um euch zu befestigen und zu trösten eures Glaubens wegen, damit niemand durch diese Bedrängnisse erschüttert werde, denn ihr wisst ja selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Glaube ist nicht zuerst eine Leistung, sondern eine Antwort auf das, was Gott offenbart hat. Je klarer Christus vor unserem inneren Auge steht, desto ruhiger kann das Herz auch in Drangsalen auf ihn vertrauen und in einem heiligen Leben vorangehen. Liebe als Frucht des Glaubens, Wachstum im heiligen Leben. Wo Glaube Wurzeln schlägt, bleibt es nicht still. Er beginnt zu treiben, und das, was zuerst unsichtbar in der Beziehung zu Gott geschieht, bekommt Gestalt im Umgang mit Menschen. Paulus fasst dies mit einer einfachen Beobachtung zusammen: Timotheus ist zurückgekehrt und hat uns die gute Botschaft gebracht von eurem Glauben und eurer Liebe. Er unterscheidet nicht zwei voneinander gelöste Bereiche, hier Glaubenslehre, dort Nächstenliebe, sondern beschreibt eine Bewegung, aus dem Glauben erwächst Liebe. Wer glaubt, dass Gott in Christus geliebt und sich hingegeben hat, wird innerlich gedrängt, etwas von dieser Liebe auch anderen zuzumuten. Darum heißt es in einem anderen Brief, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Timotheus aber ist soeben von euch zu uns gekommen und hat uns gute Nachricht gebracht von eurem Glauben und eurer Liebe und davon, dass ihr unser allezeit in guter Weise gedenkt und euch danach sehnt, uns zu sehen, wie auch wir euch. In Vers 6 spricht Paulus sowohl von Glauben als auch von Liebe. Liebe ist der Ausfluss, das Ergebnis, des Glaubens. Wir haben gesehen, dass der Glaube das Fundament ist, die Liebe das Gebäude und die Hoffnung der Schlussstein. In Thessalonich zeigt sich diese Liebe sehr konkret. Die jungen Gläubigen behalten Paulus und seine Mitarbeiter in gutem Andenken und sehnen sich danach, sie wiederzusehen. In dieser Haltung klingt mehr mit als bloße Sympathie für einen geschätzten Lehrer. Es ist eine herzliche Verbundenheit im Herrn, eine Liebe, die aus Dankbarkeit für das empfangene Evangelium wächst. Für Paulus wird diese Liebe zur Quelle tiefen Trostes. Er schreibt: Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Drangsal getröstet worden durch euren Glauben, denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Die Standhaftigkeit und Zuneigung der Gemeinde speist das Leben des bedrängten Apostels, ihre Liebe trägt den, der sie einst im Glauben gegründet hat. Damit wird deutlich, wie sehr die Liebe das Gemeindeleben prägt. Sie ist nicht nur eine persönliche Tugend, sondern eine Kraft, die Beziehungen trägt, Generationen im Glauben verbindet und gegenseitige Fürsorge erzeugt. Wenn Paulus in Erinnerung ruft, wie er ihrer gedenkt, knüpft er an das an, was er bereits am Anfang des Briefes gesehen hat: euer Werk des Glaubens und eure Mühe der Liebe und euer standhaftes Ausharren der Hoffnung. Liebe scheut Mühe nicht. Sie lässt sich auf Menschen ein, auch wenn sie unvollkommen sind, und bleibt auch dann zugewandt, wenn Enttäuschungen und Missverständnisse auftreten. In solch einer Atmosphäre kann Gottes heiliges Leben tatsächlich aufblühen, weil nicht dauernde Kälte und Misstrauen, sondern Wärme und Annahme herrschen. Gleichzeitig bleibt Paulus realistisch: Liebe ist kein statischer Besitz, sondern ein Feld des Wachstums. Darum endet sein Abschnitt über Glauben und Liebe nicht mit einem Lob, sondern mit einem Gebet: euch aber mache der Herr reicher und überströmend in der Liebe gegeneinander und gegen alle. Die Liebe, die aus dem Glauben geboren wurde, soll weiterfließen und größer werden, nicht nur innerhalb der eigenen Gemeinschaft, sondern auch gegen alle. Der Blick weitet sich über den Kreis der vertrauten Geschwister hinaus auf andere Gemeinden, andere Dienste, ja sogar auf Menschen, die noch nicht glauben. Ein heiliges Leben bleibt nicht bei innergemeindlicher Harmonie stehen, sondern wird immer mehr von einer Liebe durchzogen, die sich an Gottes umfassendem Herzen orientiert. Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe, und dass ihr uns allezeit in gutem Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch wir euch, deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Drangsal getröstet worden durch euren Glauben, denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Euch aber mache der Herr reicher und überströmend in der Liebe gegeneinander und gegen alle. Die Frucht eines echten Glaubens ist eine Liebe, die Mühe nicht scheut, Beziehungen trägt und über den eigenen Kreis hinausreicht. Wo Gott unseren Glauben vertieft, lässt er zugleich unsere Liebe wachsen, damit sein heiliges Leben im Miteinander der Gemeinde sichtbar werden kann. Hoffnung und heiliges Herz, ausgerichtet auf das Kommen Jesu. Am Ende des dritten Kapitels im ersten Thessalonicher Brief weitet sich der Blick vom gegenwärtigen Ringen auf das kommende Ziel. Paulus hat vom Glauben der Gemeinde gesprochen, von ihrer wachsenden Liebe und von der Not, in der er selbst steht. Nun fasst er alles in ein Gebet zusammen, das die Zukunft ins Zentrum rückt, so dass er eure Herzen festige, damit sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei dem Kommen unseres Herrn Jesus mit all seinen Heiligen. Hoffnung wird hier nicht ausdrücklich benannt, aber sie durchzieht dieses Gebet vollständig. Ein Herz, das auf das Kommen Jesu ausgerichtet ist, lebt bereits jetzt in einer anderen Ordnung. Ziele, Maßstäbe und Wünsche werden durch das Licht jenes Tages geprüft, an dem wir vor Gott stehen werden. Damit er eure Herzen stärke, untadelig in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Dass die Herzen der Gläubigen gestärkt werden, so dass sie untadelig sind, geht aus Glauben und Liebe hervor, wie in den vorangehenden Versen erwähnt. Dies bringt spontan die Hoffnung auf das Wiederkommen unseres lieben Herrn hervor, an den wir glauben und den wir lieben. Heiligkeit erscheint in diesem Zusammenhang nicht als eine abstrakte, kühle Vollkommenheit. Sie ist die Form eines Lebens, das Gott gehört, ein Leben, das zu Gott hin abgesondert und mit Gott durchsättigt ist. Paulus betet nicht, dass die Thessalonicher äußerlich tadellos wirken mögen, sondern dass ihre Herzen gestärkt werden. Im biblischen Verständnis ist das Herz der innere Mittelpunkt, in dem Denken, Wollen und Fühlen zusammenlaufen. Wenn hier Festigkeit entsteht, verliert der Mensch seine innere Zersplitterung, er wird ausgerichtet auf Gott und bewahrt in der Spannung zwischen Gegenwart und Zukunft. Aus dem Zusammenspiel von Glauben und Liebe wächst genau diese Festigkeit, wer glaubt, dass Christus kommen wird und ihn liebt, findet in dieser Beziehung einen Halt, der auch in Erschütterungen nicht völlig bricht. Diese Ausrichtung auf das Kommen Christi verleiht dem Alltag ein besonderes Gewicht. Es geht nicht darum, dauernd in endzeitlicher Spekulation zu leben, sondern den gegenwärtigen Schritt im Licht der zukünftigen Begegnung mit dem Herrn zu gehen. Paulus erinnert bereits im ersten Kapitel daran, dass die Thessalonicher sich bekehrt haben zu Gott von den Götzen, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Glaube, Liebe und Hoffnung bilden hier eine durchgehende Linie. Glaube wendet vom Alten ab und dem lebendigen Gott zu, Liebe drängt in den Dienst hinein, Hoffnung spannt den Blick über die Grenzen dieses Lebens hinaus auf den kommenden Herrn. Im Licht dieses kommenden Tages bekommt auch die Gemeinschaft der Heiligen eine neue Tiefe. Paulus spricht vom Kommen Jesu mit all seinen Heiligen. Dazu gehören nicht nur die Gläubigen der thessalonischen Gemeinde, sondern die ganze Schar der Erlösten aller Zeiten. Schon Daniel hat eine Sicht von diesem Geschehen, aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit. Die Aussicht, einmal in dieser großen Gemeinschaft vor Gott zu stehen, relativiert manche engen Fixierungen auf die eigene Gruppe, die eigene Biografie oder die aktuelle Lage der Welt. Das heilige Leben ist immer eingebettet in eine Geschichte, die größer ist als das eigene Kapitel. So dass er eure Herzen festige, damit sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei dem Kommen unseres Herrn Jesus mit all seinen Heiligen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Die lebendige Hoffnung auf das Kommen Jesu richtet das Herz aus und verknüpft Glauben und Liebe zu einem heiligen Leben, das mitten im Alltag steht und doch von der kommenden Herrlichkeit her bestimmt ist. Wer so hofft, gewinnt Festigkeit im Inneren und eine stille Freude, die auch in Prüfungen trägt. Herr Jesus Christus, danke, dass du mitten in Anfechtungen Glauben, Liebe und Hoffnung in unseren Herzen stärkst und uns nicht dem Versucher und unseren eigenen Begrenzungen überlässt. Du kennst jede Not, jeden Zweifel und jede Müdigkeit und weißt, wie sehr wir deine Sicht von Gottes Ratschluss brauchen, damit unser Glaube nicht erschüttert wird. Bitte vertiefe in uns die Erkenntnis deiner Person, damit daraus ein lebendiger Glaube und eine überströmende Liebe zu den Geschwistern und zu allen Menschen hervorwachsen. Richte unsere Herzen neu auf dein Kommen aus, dass wir in Heiligkeit vor dem Vater bestehen können, wenn du mit allen deinen Heiligen erscheinst. Lass uns aus der Kraft deiner Gegenwart leben und tröste uns mit der Gewissheit, dass kein Leid, keine Verfolgung und keine Schwachheit deine Pläne mit uns zunichte machen kann. Du bist treu und in deiner Treue wollen wir ruhen, bis wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Amen.